Die Europameisterschaft der Frauen steht schon wieder vor der Tür. Im November ist es schon soweit und ich war eh in der Sportschule in Hennef im Trainingslager dabei, wo sich die deutschen Damen gerade bereit machen für dieses Turnier. Höchste Zeit für mal wieder so eine kleine Spezialausgabe. Ein Vorausblick auf eine EM und ein Rückblick auf eine tolle Karriere oder Zwischenblick. Die Karriere ist ja zum Glück noch nicht zu Ende. Und zwar die von Xenia Smits, Abwehrchefin der SG BBM Bietigheim und eine ganz wichtige Spielerin der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso. Präsentiert wird die heutige Folge von der DKB. September ist ja bald rum. Heißt, ihr könnt bald den ersten DKB-MVP der Saison wählen. Also die Xenia natürlich nicht, aber die ist das übrigens auch mal geworden. In der französischen Liga, wo sie auch 5 Jahre gespielt hat. Wie war es da so? Wie steht es um den deutschen Frauenhandball? Wie sind die Chancen eigentlich bei der Euro? Was trennt uns vielleicht noch von den absoluten Top-Teams? Und sie hat sich schon zu einer mutigen Prognose für die Vorrunde, da geht es gegen Montenegro, Polen und Spanien, hinreißen lassen. Mit ein bisschen Zögern, aber irgendwann war sie bereit, da schon ein klares Ziel auszugeben. Sie erzählt von so den Herausforderungen im deutschen Frauenhandball. Da geht es mit sowas wie Trainingszeiten los. Sie hat ein Leben absolut im Dienste des Handballs geführt, ist eine absolute Maschine, hat in der Jugend alle Sportarten gemacht, wurde ihr von ihren Eltern ermöglicht, da wurde sie richtig gepusht. Wie war das, unter 4 Schwestern aufzuwachsen? Also, wir hatten mega viele tolle Themen. Ich finde, es echt ein tolles Gespräch geworden. Riesenhandballerin, ganz tolle Frau. Viel Spaß mit Folge 76 von Hand aufs Herz mit Xenia Smits. So, wie beschreibe ich jetzt diesen Raum, wo wir hier sitzen? Es hat schon was von Abstellkammer, ne? Hier stehen so ein paar Figürchen rum, die braucht man, glaube ich, eigentlich beim Fußball, wenn man eine Mauer machen will. Dann so, ich weiß gar nicht, Ballnetze, egal, das musst du mir gleich erklären, wofür die da sind. Xenia Smits, ich sag erstmal Servus und schön, dass du da bist, hey.
Hallo, hi.
Geiler Name übrigens, dachte ich mir direkt beim Vornamen. Ist das ein klassischer belgischer Vorname oder hatten deine Eltern was Spezielles vor?
Ist kein klassischer Name. Meine Eltern hatten was Spezielles vor. Meine große Schwester heißt Kerenza und dazu konnten sie jetzt nicht eine normale Kim packen. Also wir haben alle ziemlich spezielle Namen, ja.
Ist das irgendwie, ich muss da direkt an, die hat zwar das I nicht, aber ich muss immer an, die heißt doch Xena oder so, die Kriegsgöttin oder Kriegsprinzessin oder ich weiß es nicht.
The Warrior Princess.
Hat es damit irgendwas zu tun?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Okay, also deine Eltern stehen nur auf ausgefallene Namen sozusagen.
Yes.
Ja. Jetzt sag mal, die Dinger kenne ich vom Fußball. Also wir sind in der Sportschule Hennef, weil ihr gerade euch auf die Europameisterschaft vorbereitet. Die Dinger benutzen Handballer auch manchmal oder ist das nur so ein Fußballding? Ich kenne hier nur diese Netze, da schmeißt man Ball dagegen, dann kann man Volley schießen, ne?
Ja, das ist so ein Chuckballnetz, glaube ich, heißt es. Da können wir ein Chuckballnetz, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das der offizielle Name ist, aber so würde ich es jetzt nennen. Und dann stehen hier noch 4 Airbodies rum und wir sitzen tatsächlich in so einem Erste-Hilfe-Raum kurz vor. Ich werde vom Krankenwagen abgeholt vielleicht, aber ja.
Werden schöne Erinnerungen wach. Lagst du in so einem Raum schon mal mit einer Verletzung? Ich hoffe es nicht.
Nein.
Massageliege ist auch noch da, ne?
Ja, ich hatte vorhin hier Behandlung, aber sonst.
Ach so, und ist alles heile? Oder war das nur durchkneten lassen vom Physio? Naja,
alles gut. Ja. Bisschen Fußpflegen, alles, sonst alles weitere. Okay.
Du kamst jetzt, hast du mir gerade erzählt, direkt vom Champions League-Spiel hierher aus Bukarest, hierher in die Sportschule Hennef. Also wer nicht weiß, wo das ist so eine, weiß nicht, halbe Stunde südöstlich von Köln oder so ungefähr, oder eine Stunde, ich weiß gar nicht, wie
könnte
genau.
Könnte hinhauen. Also wir sind jetzt vom Frankfurter Flughafen hierher gefahren, war so 1,5 Stunden, also das war okay, ja.
Und Terminplan ist gerade sehr straff, oder?
Ja.
Geht's?
Nee, ist ziemlich straff. Also wir sind jetzt vom Mittwochspiel dann immer zum Sonntagsspiel gerannt und dann jetzt zu Nazio und danach geht's genauso wieder weiter. Aber so wollten wir es haben und darüber freuen wir uns sehr.
Das ist ja eigentlich, worauf man hinarbeitet, ne? Also eigentlich arbeitet man als Sportler aufs eigene Verderben hin. Man spielt so lange so gut, bis man zu viel spielen muss.
Bisschen. Also letztes Jahr hatten wir es nicht, jetzt dieses Jahr wieder Champions League und das ist auch gut so. Mhm. Auch wenn es anstrengend ist, das nehmen wir da gerne dazu.
Bevor wir gleich zur Euro-Vorbereitung kommen, für die du hier bist, wie war der Saisonstart im Verein?
Gut. Gut, wir haben in der Bundesliga alle Spiele bis jetzt gewonnen.
Waren aber zwei Stück erst, oder?
Ja.
Bin ich da richtig?
Ja. Immerhin. Zwei? Ja, zwei und eine Spielabsage.
Warum ist denn das verlegt worden? Habe ich auch gelesen?
Ja, weil in Neckarsulm mehr als 50% der Spielerinnen krank waren.
Ah, okay. Ah, ist das noch, oh Gott, aber ich hoffe nicht alle Corona, oder?
Nein, kein Corona, soweit ich weiß.
Okay, andere Erkrankungen, okay. Ja. Aber das ist ja, glaube ich, eine Regel, die von Corona kommt.
Sozusagen. Das weiß ich nicht. Ja, okay. Ich glaube, das gab es vor Corona noch nie in der Bundesliga, dass ein Spiel einfach abgesagt wurde. Mhm. Jetzt gab es das, wir waren sehr verwundert, aber ja, wenn das so entschieden wird, dann ist es auch okay. Und in der Champions League läuft es auch ganz gut. Wenn man vor der Saison gesagt hätte, wir nehmen 5 Punkte aus 3 Spielen mit, dann hätten wir das genommen. Und dass jetzt der Punktverlust oder Punktgewinn gestern war, auf der einen Seite ärgerlich, andere Seite ja trotzdem gut. Also das nehmen wir auch genauso, wie es war gestern.
Ihr seid ja amtierender European League Champion. Ich komme mal durcheinander, weil die Dinger alle paar Jahre anders heißen. EHF European League. Ist das dann, ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen geht man dann in so eine Champions League-Saison rein?
Ja, schon selbstbewusst, aber auch halt schon so ein bisschen mit dem Gefühl, okay, jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier in der Champions League kommen. Das ist schon nochmal eine andere Liga.
Ja.
Wir haben aber hart gearbeitet letztes Jahr und dadurch, dass wir da ein bisschen Selbstvertrauen geholt haben, sind wir da schon auch selbstbewusst reingegangen. Aber ja, einfach mal gucken, wie man da jetzt so mitspielt. Also das ist schon.
Und wie hart würdest du wirklich sagen, ist der Leistungsunterschied, den du gerade so wahrnimmst?
Ah, schon noch ein Ticken härter, die Champions League, als jetzt die European League. Ja. Vor allem der Spielrhythmus ist gefühlt anders, also jetzt viel intensiver. Mhm. Und ja, auch die Spiele sind viel körperbetonter, würde ich mal sagen.
Ah, ist schon so, okay. Aber ja. Du kommst ja, soweit ich weiß, auch eher über die körperliche Arbeit, allein positionsbedingt.
Nein.
Würdest du nicht
doch
sagen.
Doch, das würde ich gleich so unterschreiben. Ich glaube schon. Also.
Aber gefällt ja. dir dann nicht, wenn die anderen auch so spielen, oder wie?
Doch, ich finde, wenn man austeilt, dann muss man auch ein bisschen einstecken. Ich glaube, wir teilen oft genug aus, dass ich da auch mal einstecken kann. Mhm. Aber wenn ich es umgehen kann, dann mache ich das schon auch meistens geschickt, ja.
Okay. In Bietigheim spielst du ja seit einigen Jahren. Wir werden deinen Karriereweg dann im zweiten Teil nochmal so ein bisschen nachgehen. Das ist ja aber schon so einer der deutschen Aushängevereine, ne? Merkt man da auch dann Druck, erreichen zu müssen, Pokale holen zu müssen, was ihr auch geschafft habt im letzten Jahr?
Ich glaube, im ersten Jahr, also das war für mich Saison 2020-21, war schon so, dass die Ziele auch hochgesteckt wurden. Da haben wir sie nicht alle erreicht. Da sind wir nur deutscher Pokalsieger geworden. Im zweiten Jahr haben wir dann tatsächlich alles abgeräumt, was man abräumen konnte. Und jetzt, ja, in meinem dritten Jahr oder dritte Saison sind natürlich die Ziele sehr hoch gesteckt und die Erwartungen auch sehr hoch. Wir hatten jetzt seit langer Zeit nicht mehr verloren und es ist irgendwo selbstverständlich geworden, dass die Bietigheimer Mannschaft gewinnt. Mhm. Für uns ist es das nicht. Ich glaube, jedes Spiel ist einfach harte Arbeit und dann in dem Fall, wenn es ein Sieg ist, auch ein verdienter Sieg durch die harte Arbeit, aber ja, es ist mittlerweile im Frauenhandball schon ein Aushängeschild, ja.
Ist das so, ich weiß nicht, spürt man, die Saison ist jetzt noch frisch, aber so ein Meistermalus, dass die anderen noch ein bisschen härter spielen, so, dass man noch mehr draufkriegt?
Ja, die Saison ist sehr frisch, also wir hatten jetzt 2 Spieler, aber ja, man merkt schon, manche haben halt so dieser Gedanke, ja, gegen Bietigheim haben wir ja nichts zu verlieren, da hauen wir einfach alles rein und gucken mal, wie das Ergebnis ist und ich wäre, glaube ich, genauso, wenn ich in einem kleineren Verein spielen würde, deswegen ist es auch gut, da müssen wir uns jedes Mal wieder beweisen und das ist auch das, was wir wollen, also das nehmen wir gerne so an, damit wir auch jede Woche heiß auf die Platte gehen und auch solche Spiele gewinnen wollen und müssen auch.
Und wie ist bei euch mit der Zielsetzung? Ist das dann wieder Double plus internationales Ziel?
Ja, das ist ja immer so ein Ding. Klar setzt man sich im Trainingslager, in der Vorbereitung oder so immer mal interne Ziele. Ich glaube aber schon, dass ich ein bisschen lügen würde, wenn ich jetzt sage, nee, Double ist nicht Ziel dieses Jahr. Also das wird vom Verein schon ein bisschen erwartet und ich glaube auch einfach von allen, die diesen Verein unterstützen und uns da folgen. International ist es tatsächlich jetzt so, dass wir sehr weit kommen wollen, aber auch wissen, dass wir performen müssen und da mal schauen, wie weit es jetzt in diese erste Runde mal geht für uns.
Aber Champions League, den Titel direkt hinten dran zu hängen, ist wahrscheinlich ein bisschen sehr hoher Traum an die European League.
Ja, Kiel hat es mal geschafft, hm?
Ja?
Oder? Haben die es nicht geschafft, in einem Jahr die European League zu holen und dann die Champions League im Jahr drauf zu gewinnen?
Ja, ach so, war das jetzt nicht sogar direkt jetzt in der, also war das jetzt nicht sogar 2020 mit dem verschobenen?
Ich bin in sowas richtig, richtig schlecht, aber auf jeden Fall, wenn es so ist, ich glaube, also unmöglich ist es nicht, aber es ist schon noch ziemlich weit weg. Also jetzt, heute ist schwer zu sagen, dass wir da in der Champions League eine Chance auf Titelgewinn haben. Ja. Also ich würde es nehmen, aber das ist noch zu weit weg, um da was zu
machen. Wer sind denn das so im Frauenhandball, die Top-Teams, die so die Champions League in der Regel sich holen?
Die letzten Jahre war es Vipers Kristiansand, Norwegen, dann Gjør war immer oben mit dabei, ja, Rostov war immer mal dabei, zumindest im Final Four, Metz war jetzt mehrere Male, ich glaube das zweite Mal jetzt aber nur im Final Four, also es ist eigentlich immer so ein bisschen bunt gemischt, Gjør und Vipers waren jetzt die letzten, ja.
Und, aber da ist schon noch ein bisschen Abstand zu Bietigheim zum Beispiel?
Also, schwer zu sagen diese Saison, sagen wir es mal so, wir haben in der Vorbereitung gegen Metz gewonnen und Metz hat jetzt am Wochenende in Gjør gewonnen. Also, weiß ich nicht.
Oh,
also, jedes Spiel
immer
ist immer
schön.
Anders, ja, aber ich glaube, dass wenn wir wirklich richtig heiß sind und alle übermäßig performen, dass wir da schon auf jeden Fall mitspielen können und dass es ein Spiel sein kann, wo wir auch Punkte holen können. Aber da muss halt schon für uns echt alles gut laufen. Und das kann auf jeden Fall passieren, aber ich würde mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir da mithalten können.
Und jetzt Nationalmannschaft. Also du hast schon erzählt, du kommst von einem relativ anstrengenden Trip und ihr hattet schon einiges an Spielen. Wie ist das jetzt hier, der Anreisetag? Sind da lauter so Medientermine? Was hattest du bis jetzt heute schon zu erledigen? Also wir haben jetzt Montagabend so ungefähr 20 Uhr ziemlich genau, ne?
Ja.
Was war bisher so los vorher an dem Tag?
Also wir sind ungefähr hier angekommen, 12.30 Uhr, haben dann schnell gegessen, relativ schnell gegessen. Dann haben wir uns fertig gemacht für diese Medientermine, kurz Tasche ausgepackt, Schuhe, die ja noch vom gestern vom Spiel vielleicht irgendwie doch schnell noch halb nass in der Tasche gepackt wurden, ausgepackt. Und dann hatten wir tatsächlich heute jetzt wieder Einzelbilder, Mannschaftsbild, Sponsorenvideos, Stück vom Podcast oder irgendwelche Werbefotos. Also wir haben heute dann nachmittags bis zum Training nur Medientermine gehabt. Dann hatten die meisten von 16 bis 17.45 Training und die viel gespielt haben gestern oder noch irgendwie Wehwehchen haben dann heute die Pflege bekommen, die sie gebraucht haben und dann jetzt Essen, Besprechungen, Podcast und gleich noch einen Medientermin und dann, ja.
Krass, aber Ruhe ist eigentlich nur, wenn dann mal irgendwann Schlafen angesagt ist oder gibt es irgendwann mal so Breakzeiten?
Na, wir haben schon Breakzeiten, aber der erste Tag wird meistens dann vollgepackt, dann haben wir das hinter uns. Ich glaube, das Material muss ja dann irgendwie auch verarbeitet werden. Jetzt haben wir ja diesen den neuen Bundestrainer, der noch nicht auf den Bildern mit drauf ist und vor der EM sollte das schon noch gemacht werden. Das ist, glaube ich, auch okay. Da sind die meisten noch am erholtesten und morgen brauchen wir dann mal die Pause zwischendurch, um durchzuatmen, aber das passt schon, ja.
Und ist das, ich weiß nicht, auf sowas, jetzt du kennst den Bundestrainer sehr gut, weil er ja auch dein Vereinstrainer ist, quatschen wir gleich noch drüber. Du lachst schon.
Nein, okay, ich freue mich drauf.
Kommt man eigentlich mit Freude hierher oder ist das so, boah, nee, jetzt ist das letzte Zusammenkommen, bevor dann die Europameisterschaft im November, du ziehst schon das Gesicht ein bisschen schmerzvoll zusammen.
Nein.
Ist es sehr anstrengend, solche
Nein.
Zeit,
also
trainingsmäßig meine ich?
Ich würde sagen, als Markus Gaugisch als Bundestrainer nominiert wurde oder bekannt wurde, da habe ich zu ihm gesagt, ey, jetzt sehen wir uns 365 Tage im Jahr. So, wir verstehen uns aber sehr gut und wir sprechen auch, glaube ich, im Handball eine sehr ähnliche Sprache und da geht unsere Vorstellung schon in der gleichen Richtung. Ich freue mich, dass der Markus hier jetzt auch Bundestrainer ist. Ja, außer dass wir uns viel sehen und da auch eine gute Zusammenarbeit haben und ich auch hoffe, dass er uns hier jetzt den einen Schritt noch weiterbringt, bin ich einfach froh, dass wir jetzt da ja, ihm als Bundestrainer hier bei uns haben.
Und wenn wir schon so viel über ihn reden, dann holen wir ihn ganz kurz dazu. Jetzt muss ich nur überlegen, welche war denn jetzt noch? Verdammt, jetzt habe ich zwei. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, welche die richtige
Empfang
von ihm. Doch, doch, doch.
Nee.
Ja, Xenia, du lässt mich nicht los. Also nachdem wir ja jetzt jeden Tag entweder im Verein oder bei der Nazio zusammenarbeiten, verfolge ich dich also auch hier. Was kann man über dich berichten? Also eigentlich nur Positives. Du bist sicherlich ein Vorbild für alle Jugendhandballerinnen oder leistungsorientierten Sportler an sich. Athletisch, handballerisch, Zielstrebigkeit, Einsatzwille, Teamgedanke, all das hast du und deshalb ist es toll, dich in den Mannschaften zu haben. Zudem hast du eine wahnsinnig sensible Antenne für alle Bedürfnisse, die drumherum so entstehen, also eine klasse Wahrnehmung. Und vielleicht passiert es jetzt auch noch heute im Podcast, dass du irgendwie zum Lachen gebracht wirst, weil das ist auch legendär, wenn du dann einen Lachanfall hast. Das kann anstecken und das kann auch eine ganz schöne Weile dauern. Also hoffentlich passiert es heute noch, weil dann eben auch die Sendezeit ein bisschen länger wird. Viel Spaß noch.
Das ist nicht gut.
Das ist eine Riesenaufgabe für mich. Ich hoffe mal, ich krieg das. Wie bringt man dich zum Lachen? Nein, du winkst schon direkt ab.
Vorhin war es fast wieder so weit beim Mannschaftsfoto, wenn man dann einmal irgendwie einen blöden Spruch bringt und dann muss man da ernst gucken. Ich kann es dann einfach nicht. Wenn es einmal losgeht, dann versuche ich wirklich echt mein Bestes. Aber das ist dann einfach nur noch zum Lachen. Und wir haben mal so, ja, muss ich dazu erzählen, in Bietigheim haben wir für MHP so ein Kreisfoto. Also da stellen wir uns alle im Trikot im Kreis und gucken uns gerade in die Augen. Sollen aber nicht lachen, sollen nicht böse gucken, sollen einfach nur stehen und tun, als ob das natürlich ist. Gut, ja, und dann nochmal und nochmal hier drehen und nochmal. Ja, dann gucken wir sich in den Augen und sollte eigentlich nur nichts denken. Ja, und dann geht's halt los. Dann ist halt Game Over. Ja, und das ist halt ein bisschen die Geschichte dazu, weil da ging es zum ersten Mal los und es gab schon öfter, aber...
Okay. Achso, ja. da warst du die Schuldige, die sozusagen immer alle zum Lachen gebracht hat.
Ja, alle haben gelacht und geweint, alles gleichzeitig, ja, weil es einfach zu witzig war.
Aber das ist doch geil, wenn man so eine ansteckende Lache hat, oder? Also ich finde das gut.
Ja, schon. Aber manchmal ist es echt unpassend. Also
wenn man, geht halt das Shooting dann nicht voran,
ja,
ne?
Zum Beispiel. Also das war dann schon kritisch, aber ja... Es kommt zum Glück nicht so oft, nicht so oft für. Also zum Glück und vielleicht auch leider, aber.
Ich würde eher sagen leider. Ich finde, Lachen kann es eigentlich nicht genug geben.
Also mitten im Training wäre schon auch mal witzig, aber vielleicht auch nicht so passend.
Was sagt der Trainer da? Wie ist er da, wenn du zu viel lachst? Muss er dich manchmal zur, wie sagt man das, Raison rufen?
Nee, also der ist schon auch ein sehr witziger Mensch. Ich glaube, der mag schon auch viel Spaß so zwischendurch und nebenbei und ein Scherz erlaubt er sich immer mal so. Aber wenn es dann wirklich um die wichtigen Sachen geht, da sollte schon ein bisschen ernst dabei sein. Aber eigentlich ist er oft für den Spaß zu haben. Ja. Doch, doch.
Aber dass er dich sehr schätzt, ist rübergekommen in der Sprachnachricht, ne?
Ja, fühle mich sehr geehrt. Das sind sehr nette Worte. Wow.
Ja.
Danke, wie, Herr Gaugisch.
Wie findest du denn, dass er so arbeitet?
Gut, also ich habe ja nicht umsonst noch in Bietigheim verlängert. Ich bin sehr überzeugt von seiner Arbeit, auch von seiner Art und Weise, die Menschlichkeit, die er mitbringt. Wie er Handball denkt und lebt, finde ich unglaublich. Und trotzdem diese Lockerheit, die er mitbringt. Der stellt sich öfter mal in der Halle und sagt, hey Mädels, warum so ernst? Wir haben hier den geilsten Job der Welt und wir dürfen Handball spielen und ihr seid hier und macht das, was ihr einfach unglaublich gern macht. Und das steckt einfach an. Und ich denke oft, wenn man so lange im Leistungssport ist, wird es einfach selbstverständlich. Ich gehe zum Training, ich gehe nach Hause, ich komme wieder zum Training, spiele zweimal die Woche und ja, wenn es passt, gehe ich zur Massage oder zum Physio und wenn nicht, dann halt eben nicht. Dann morgen. So. Und dass er das immer mal wieder so deutlich sagt, dass wir einfach so ein Riesenglück haben, ist schon was Unglaubliches. Also das macht schon was mit einem, da das wieder zu schätzen und einfach auch zum Training zu gehen. Klar, nicht jeden Tag. Wir haben halt nicht immer nur Sahnetage, aber dahin zu gehen und doch auch mal in der Halle zu stehen und zu denken, wow, jetzt komme ich hier vor anderthalb Stunden hin. Mach ein geiles Training, gehe wieder nach Hause und freue mich eigentlich schon aufs nächste Training oder das nächste Spiel. Also das ist schon was, wo er eine unglaubliche Stärke hat, da Menschen zu begeistern oder Spielerinnen zu begeistern für Handball und das auch sehr ernst meint und einfach so ist. Im tiefen Herzen, glaube ich, ist er einfach Handball. So.
Geil. Okay. Und das, gut, wenn du ihn jetzt so beschreibst, dann ist das wahrscheinlich auch gar kein großes Problem, aber liegt da trotzdem ein kleines Risiko drin, den gleichen Vereins wie Nationaltrainer zu haben? Weil es gibt ja schon auch mal so, dass man vielleicht mal eine andere Ansprache hat und auch möchte und froh ist, sich mit jemand anderem über Handball auszutauschen. Du hast ja schon gesagt, ihr seht euch jetzt 365 Tage im Jahr, ne?
Ja, also vorher war das schon immer auch gut, mal zur Nationalmannschaft zu gehen, weil man dann immer weiß, was man wo schätzt. Also geht man zur Nationalmannschaft, komme ich hier hin und weiß genau, okay, die Woche genieße ich das und das und das wieder und schätze das auch einfach. Komme ich aber wieder nach Hause in den Verein und weiß ganz genau, okay, das finde ich jetzt richtig gut im Verein und das wurde mir jetzt die Woche nochmal bewusst, dass ich das vermisst habe. Und jetzt in beiden Fällen den gleichen Trainer zu haben, der sicherlich ja nicht komplett sein Handballdenken jetzt verändert bei der Nationalmannschaft und im Verein, ist eine Herausforderung, aber sehe ich jetzt noch nicht als Nachteil oder als Schwierigkeit an. Dafür ist er halt jetzt auch das zweite Mal dabei.
Ja, genau. Also, ist auch noch
aber,
zu frisch, ne? Ist
der zweite Lehrgang gespannt. Unter ihm. Ja, bin gespannt.
Ja, ja. Ist er denn auch manchmal ein Schleifer? Wird hier auch manchmal, gibt es hier Trainingseinheiten, auf die man sich so gar nicht freut?
Was heißt gar nicht freut? Wir wissen ja oft nicht so genau, was er vorhat. Mhm. Worauf man sich gar nicht freut, ich glaube, das ist spielerabhängig. Also manche mögen es ja, auf einer Hallenhälfte zu bleiben und viel Taktik zu trainieren. Mhm. Andere mögen es, Vollgas zu geben, viel zu rennen und immer hohe Puls und gerade mal so noch hinterher zu kommen.
Wer mag das denn?
Ja, ich.
Wirklich?
Ja.
Oh Gott. Ich wollte gerade fragen, was sind das für Leute?
Ich glaube, so ein gutes Mittelmaß ist einfach unglaublich wichtig. Aber ich stehe schon drauf, in die Halle zu kommen und dann einfach auch fix und fertig mal nach Hause zu gehen. Vielleicht nicht gerade vorm Spiel, einfach in der Halle zu stehen und zu wissen, okay, jetzt habe ich geil gearbeitet, kann eigentlich nicht mehr, aber trotzdem war es echt cool. Das ist typabhängig. Also ich glaube, da gibt es bei so vielen Mädels jetzt hier auch einfach ganz viele unterschiedliche Meinungen.
Oh, jetzt kannst du eine komplett hinhängen. Wer ist die Faulste in der
Faulste? Na, als faul würde ich keine beschreiben, sonst wären wir nicht hier.
Nein, das glaube ich auch. Aber wer nimmt denn vielleicht mal, wir hatten das neulich erzählt, hier, Andi Schmid hat mir zum Beispiel neulich erzählt, dass Olli Rogisch ganz gerne mal Abkürzungen gelaufen ist, wenn sie Runden laufen mussten auf dem großen Sportplatz. Habt ihr auch so jemanden? Gibt es da eine, die vielleicht mal abkürzt?
Jetzt so direkt würde ich eigentlich nicht. Also mir fällt niemand so direkt ein. Also ich glaube da.
Alle trainingsfleißig, das gibt's doch gar nicht.
Bestimmt nicht immer, aber zumindest die Woche, die wir hier sind. Also da kann man im Verein schon eher, weil man sich besser kennt und auch mehr im athletischen Bereich vielleicht arbeitet, eher sagen, okay, du würdest den halben Meter mehr nicht gehen.
Okay.
So, hier ist es echt schwierig, weil viele immer Vollgas geben, ist halt auch Nationalmannschaft. Also da würde ich wahrscheinlich eher einen halben Meter mehr laufen als zu wenig, denke ich.
Wobei, du hast dir ja, wenn ich richtig bin, das habe ich zwar erst für viel später, aber ist ja völlig egal auf dem Zettel, du hast dir ja auch den passenden Partner sozusagen ausgesucht, ne? Der dich antreibt, ins athletische Sporten reinzugehen. Hat das auch was damit zu tun?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich war schon immer so. Also ich habe schon immer athletisch gerne intensiv gearbeitet und gerne auch viel. Mhm. Und das hat sich, glaube ich, noch ein bisschen verstärkt, aber in eine gute Richtung, weil ich jetzt schon das Mittelmaß finde, auch mal zu sagen, okay, jetzt wäre eine Pause vielleicht mal besser und mehr ist nicht immer mehr. Mhm.
Also ihr seid der Bietigheimer Athletiktrainer, um das noch kurz zu erklären, ne, ist dein Freund.
Yes. Genau.
Aber das war jetzt gar nicht, weil du immer so, also das hatte jetzt gar nichts mit dem zu tun, dass ihr vom Mindset her gut zusammenpasst, dass er Athletiktraining macht und du das gerne machst, oder wie?
Nee, weil wir haben uns ja in ganz anderen Umständen kennengelernt. Also wir haben uns nicht bei der Arbeit kennengelernt, sag ich mal so, sondern schon vorher. Also keine Biedekeimer Geschichte, auch übers Handball, ja.
Okay.
Ja, also das ist das eine, also ehrgeizige Menschen ziehen sich sicherlich an. Ja. Ich glaube, da ist Sportbegeisterung schon dann auch ein riesen Interessenpunkt bei uns, aber sonst. Ja, hat's anders auch gepasst, ja.
Aber war das schon, weil du warst ja dann auch, reden wir nachher noch drüber, lange in Frankreich, aber das war dann schon weit vor deiner Bietigheimer Zeit oder aus
welcher
Zeit?
Weit nicht, aber vor meiner Bietigheimer Zeit, ja.
Okay. Ja. Ach so, nicht weit, aber in der Zeit, wo du gerade in Frankreich warst, habt ihr euch schon kennengelernt. Ja. Okay. Und dann wo?
Ja, in Metz, über das Spiel halt, über Handball, ja.
Ach so, aber war er da auch gerade in Metz?
Oder, nein, oder in Bietigheim, aber also, ja.
Die Handballwelt ist klein.
Die Handballwelt ist klein, genau. Okay, und man sieht sich dann irgendwie dann doch mal woanders wieder als auf dem Handballspielfeld, also ja.
Okay.
Ja.
Wenn wir ein bisschen vorausschauen noch auf die Euro, also ich merke ja schon, du hast vor so einem Trainingslager jetzt überhaupt keine Sorge, wenn du Lust hast, dich zu quälen. Was würdest du denn sagen? Ihr spielt in Montenegro eure Vorrunde, Podgorica, der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, kommt auch zum Beispiel ein guter Basketballverein her. Ihr habt Montenegro, Polen und Spanien in der Gruppe. Wenn man jetzt so auf die letzten Ergebnisse guckt, seid ihr ja ungefähr, ich weiß nicht, mit Polen wahrscheinlich so auf Augenhöhe, wenn nicht ein bisschen besser, Montenegro auch und Spanien ist so der Favorit in der Gruppe, kann man es so ungefähr sagen? Oder
ja, ich denke schon. Das ist schon gut eingeordnet. Also ich denke, um alles schlagen zu können, müssen wir schon richtig abliefern, aber unmöglich ist es nicht. Also da ist Spanien schon ein Stück weiter vor. Die anderen beide Mannschaften sollten wir hoffentlich schlagen, ja.
Müsst ihr schlagen?
Ja, müssen wir eigentlich. Also
darfst du schon offen sagen hier, okay. Also das ist der klare Plan.
Das, ja. Ja, ja. Da kann man sich immer nur zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wenn es dann nicht so ist, dann hat Xenia gesagt, wir müssen die schlagen, aber das wäre schon wichtig. Also.
Aber wenn ihr sie nicht schlagt, wird es ja auch nicht besser, nur weil du davor gesagt hast, wir müssen die schlagen, oder?
Wir müssen sie schlagen.
Oder? So.
Wir müssen sie schlagen.
Jetzt haben wir es doch. Ja.
Ja.
In der Regel, deutschen Frauen, du bist ja jetzt echt schon auch viele Jahre dabei, ihr wart ja immer so ungefähr in den Top Ten, so roundabout, aber so das letzte Halbfinale zum Beispiel, was ja echt mal so ein Glanzlicht wäre, das ist ja auch bei den Männern ein Riesenthema, wann spielen die mal wieder ein Halbfinale und wie oft erreichen sie das und so. Top 4 ist ja auch ein Ziel, was sich viele Mannschaften in jeglichem Wettbewerb oft setzen. Seid ihr soweit schon? Wäre das mal wieder an der Zeit oder ist Top 4 vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen?
Es wäre mal wieder an der Zeit, aber
ich glaube 2008 oder so, ja, ne, war es letzte Mal.
Also es muss schon eine Weile her gewesen sein. Mhm. Wir hatten jetzt aber die letzten Jahre immer so knapp vor Halbfinale sind wir dann gescheitert. Ja, es ist mal wieder an der Zeit, dass eine deutsche Mannschaft ein bisschen weiterkommt. Zielbesprechung werden wir sicherlich auch diese Woche hier analysieren und erarbeiten, aber ja, wäre schon.
Ihr habt noch, also das wird jetzt erst erarbeitet. Noch habt ihr auch kein internes Ziel für die?
Na, wir haben ja jetzt die erste Woche mit dem Markus im April gehabt, glaube ich, und haben jetzt erst die zweite Woche.
Ja, stimmt. Das
heute Anreisetag. Ja, also das wird sicherlich jetzt die Woche besprochen werden, ja.
Was ist denn dein Ziel?
Ja, hast du dir schon eins Ziel, gesetzt? Am besten jedes Spiel gewinnen. Also, ja, Ziel gesetzt. Also wir werden das mit der Mannschaft klar besprechen und da ordnet man manchmal seine persönlichen Ziele ja ein bisschen unter oder über oder wie auch immer. Mhm. Ja, so ein Halbfinale wäre schon mal geil. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir in irgendein Spiel reingehen und sagen, ja, jetzt spielen wir das mal und verlieren wir, sondern wir werden da reingehen und wollen alles gewinnen, ob es dann am Ende reicht. An guten Tagen können wir sicherlich viele Gegner schlagen und hoffentlich reicht es fürs Halbfinale, ja.
Es ist ja eigentlich, wenn man sich die Namen so anguckt, die immer so in den Top 4 waren, ist es eigentlich ähnlich bei den Männern. Es sind fast die gleichen Nationen. Es sind natürlich europäisch geprägt. Die Norwegerinnen haben, glaube ich, die letzten beiden großen Turniere gewonnen, DM und EM, wenn ich mich nicht irre. Dann gab es mal so die Holländerinnen als totalen Überraschungssieger.
Auch.
War nicht die letzten beiden, oh Gott, waren nicht die letzten beiden Finals jeweils? Ach, Norwegen schlägt Frankreich.
Norwegen hat Frankreich geschlagen jetzt.
Ich glaube, so waren die letzten beiden sogar, ne? Ach, ich glaube, ich war es. Oh das, Gott, ja, wenn du es ja, nicht weißt.
Na, das Ding ist, es gibt, also halt so ohne Spaß, Turniere, es sind ne? so viele Turniere, so, ne? dass man einfach komplett durcheinander kommt, welches Jahr war was. Ja. Und manchmal denke ich mir, nee, das war letztes Jahr. Und dann war das aber vor 3 Jahren und andersrum letztes Jahr und vorletztes Jahr. Also Norwegen, Frankreich, Holländerinnen waren jetzt immer mal wieder oben, Spanien und Dänemark. Ja. Ich glaube, Dänemark ist Dritter geworden, Spanier Vierter.
Ja, ja.
Mhm. Dann.
Ich glaube, die Kroatinnen waren noch mal bei irgendeinem Turnier, ja, ich weiß nicht, ob letztes oder vorletztes, relativ gut dabei.
Oh,
ne?
das war in Dänemark, sind die Dritter geworden. Ja, gut, wie gesagt, viele Turniere, viele Mannschaften, ganz genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Ja. Bin ich aber auch sehr schlecht drin, muss ich ehrlich sagen.
Aber was würdest du so sagen? Du kennst ja die Spielerinnen aus der Weltspitze auch. Was fehlt vielleicht so ein bisschen zum Beispiel zu Norwegen, Frankreich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht schon die Erfahrung auch, die internationale Erfahrung vor allem. Wenn wir jetzt bei uns in der Mannschaft gucken, wer jetzt viele internationale Spiele hat, nicht unbedingt bei der Nationalmannschaft, sondern auch im Verein, vielleicht Champions League oder EHF, das sind leider nicht so viele. Sind auch viele, die im Verein keine englische Wochen haben und das dann bei so einem Turnier zum ersten oder zum zweiten Mal zu haben, ist halt schon eine ganze Umstellung, da auch kurzfristig sich auf den Gegner einzustellen und das auch anzupassen im Training. Das kurze Training, was man ja meistens nur hat, Video zu analysieren, also da sind wir leider innerhalb von Deutschland in den Vereinen einfach noch nicht professionell genug, dass es auch bei der Nationalmannschaft funktioniert. Also die, die im Ausland sind oder international innerhalb der Bundesliga doch spielen, schaffen das schon, aber ich glaube, beim Rest ist es schon noch ausbaufähig.
Ja. Du bist ja die Zweite aus dem Frauenkader, die hier mal zu Gast ist. Die Emmy Bölk hat das auch schon mal schön erklärt, wo noch Abstände zu den Männern sind zum Beispiel oder auch wie krass der Sprung allein in Sachen Professionalität war, als sie dann nach Ungarn gegangen ist. Wie ist denn das jetzt so? Du bist jetzt seit 2 Jahren aus Frankreich zurück im deutschen Handball. Auf welchem Level sind wir gerade? Würdest du schon sagen, das sind vermehrt professionelle Strukturen oder braucht es da immer noch viel mehr? Also hast du das Gefühl, ihr könnt gut arbeiten oder ist da noch viel aufzuholen im Vergleich zu dem, was man zum Beispiel von den Männern kennt oder auch in anderen Ländern bei den Frauen kennt?
Ja. Also wir in Bietigheim können gut arbeiten, finde ich sehr professionell auch, aber trotzdem kämpfen auch wir um Hallenzeiten mit Schulklassen, mit anderen Sportvereinen. Also das darf eigentlich nicht sein.
Also wenn ihr Training habt, da geht es teilweise, also wenn ich mir das jetzt auf den THW Kiel hochrechne, da würden sich ja alle den Arsch ablachen, ob der THW trainieren darf oder eine Schulklasse.
Wenn die morgen von 16 Uhr das Training auf 14 Uhr verlegen wollen, dann machen die das. Und dann gehört sich das so und dann trainieren die um 14 Uhr ohne Frage. Ja. Wenn wir morgen von 16 Uhr auf 14 Uhr verlegen wollen, dann müssen wir erstmal gucken, ob die Schulklasse oder Jugend XY oder wir müssen ihnen das Training wegnehmen. So, also da fängt es einfach schon an und ich glaube, da haben wir noch wenige Probleme im Vergleich zu anderen Mannschaften in der Bundesliga. Es geht ja schon los mit, ich arbeite von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr und gehe dann zum Training. Ja, wie soll ich mich denn aufs Training konzentrieren? Also manchmal verstehe ich auch dieses Müdewerden vom Nichtstun, heißt ja immer so schön, das gibt's auch. Man kann sich ja aber trotzdem noch irgendwie beschäftigen und trotzdem ordentlich trainieren, regenerieren und dann sich darauf konzentrieren. Aber wenn man eine 40-Stunden-Woche Arbeit hat plus Handball, hat das für mich nichts mit Professionalität zu tun. Und das gibt's in der Bundesliga leider noch sehr oft.
Ist ja bei euch sogar, ich weiß nicht, ist das eher die Regel oder eher die Ausnahme, dass, ich weiß gar nicht, wie da das Verhältnis sozusagen ist, wie viele arbeiten?
Bei uns sind alle Profis, glaube ich. Die Antje Döll arbeitet noch bei der Polizei, aber sonst, glaube ich, sind von uns alle entweder mit, klar, Fernstudium versorgt oder sind da komplett auf Handball fokussiert. Aber da gibt es in Deutschland tatsächlich nicht so viele. Ja. Ich glaube, wenn es 2, maximal 3 Vereine sind, dann ist es schon übertrieben.
Aber das wäre ja bei euch auch gar nicht, ne, mit internationalen Verpflichtungen. Du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt, wie viele ihr unterwegs seid. Wie sollte man da noch einen anderen Job nebenher machen? Ne? Ja. Das schließt sich ja eigentlich aus. Ihr seid ja jetzt aus Bietigheim zu viert, ne? Hast du vorhin gesagt. Ist das eigentlich für dich so, ich weiß nicht, freut man sich über mehr Teamkollegen im Nationalmannschaftskader oder freut man sich auch andere Gesichter zu sehen? Oder wie ist das so? Bei der Kadernominierung drückt man da irgendwem die Daumen oder wem weniger oder so?
Schon, aber nicht unbedingt nur die von Bietigheim. Also es gibt halt schon einige Spielerinnen, mit denen man dann mal zusammengespielt hat, irgendwo, irgendwann. Und da freut man sich natürlich immer, die mal wiederzusehen. Jetzt zum Beispiel in diesem Fall Alicia Stolle ist jetzt verletzt. Da war, hätte ich mich sehr gefreut. Mit ihr habe ich in Blomberg zusammen gespielt.
Hat sich im Spiel gegen euch verletzt. Ja,
ist halt echt dann immer traurig. Man freut sich einfach auch. Mit Emily habe ich nie im Verein zusammen gespielt, aber man freut sich einfach, die Spielerin wiederzusehen. Und ist dann manchmal auch einfach traurig, wenn jemand, unabhängig, ob Bietigheim-Spielerin oder nicht, nicht nominiert wurde und dass man sich dann nicht sieht. Aber ja, die Freude ist dann einfach da, die ganzen Mädels wieder zu haben und dann, ja.
Da strahlst du auch direkt. Das ist echt cool, cool zu sehen. So soll es ja auch sein, dass die Nationalmannschaft so ein Zusammenkommen von Leuten ist, die Bock haben, zusammen ihren Sport zu machen. Ihr habt jetzt zwei Länderspiele gegen Frankreich vor der Brust. Das ist natürlich brutaler Test und für dich nochmal spezieller, weil du so lange dort warst, irgendwie gegen die Französinnen zu spielen?
Ja, schon. Vor allem, weil wir auch in Metz spielen. Freue ich mich drauf. Wir waren jetzt in der Vorbereitung mit Bietigheim auch in Metz und die Zuschauer da wiederzusehen, endlich nach Corona, weil ich bin ja gegangen, als Corona war, war es echt cool. Und die Halle ist geil, auch in Nancy, wenn die von Franzosen wahrscheinlich größtenteils gefüllt wird, ist es aber trotzdem cool. Ja. Also das wird eine geile Atmosphäre, geiles Spiel, guter Gegner, auch viele bekannte Gesichter für mich, die ich da bei den Franzosinnen sehen werde. Auch einfach ein schönes Event sicherlich.
Ja. Und sind die, wie empfangen die einen dann? Also als Ex-Spielerin nett oder bist du jetzt raus, weil du gegangen bist?
Nee, nett. Also die meisten Zuschauer waren sicherlich auch jetzt sehr, sehr nett und haben sich unglaublich gefreut. Ich glaube immer, das ist davon abhängig, wie man in einem Verein geht oder wie man den Verein verlässt. Ist nichts vorgefallen, deswegen doch eher Freude, mich da wiederzusehen und auch bei den Spielerinnen dann, denke ich, mal kurz zu quatschen und dann zwar die 60 Minuten auf dem Spielfeld sich nicht zu mögen, aber danach dann wieder.
Ja. Das ist ja eigentlich der Kern von unserem Sport, ne? Genau so soll es sein. Ich habe dich jetzt, Ziele setzt ihr euch erst noch, aber jetzt irgendwas Konkretes muss ich ja schon noch mitnehmen. Also ich sag mal, die Vorrunde zu überstehen bei der Euro auf das Ziel können wir uns schon einigen, ne? Das habe ich richtig rausgehört. Ja. Genau, okay. Und dann wird es ja weitergehen nach, ich glaube, spielt ihr dann in Ljubljana oder in Skopje? Ist ja, glaube ich,
die Wir müssen andere. Immer umziehen. Also immer, wenn wir weiterkommen, werden wir...
Erst nach Skopje und dann dürftet ihr. Wobei Ljubljana wäre wahrscheinlich die schöne Reise.
Ja, ich würde es mitnehmen. Also ich würde gerne viel reisen bei dieser...
Ja, genau. Das würde dann heißen, ihr kommt und so weiter. Sehr schön. Xenia, ich sag dir schon mal vielen Dank. Wir machen ein ganz kurzes Break. Dann schauen wir noch ein bisschen so auf deine Karriere zurück. Und davor habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, wo ihr Handballergebnisse und alles, was ihr sonst noch so braucht, finden könnt. Bis gleich. Wo schaut ihr eigentlich nach, wenn ihr aus dem Handball Ergebnisse, Tabellen, Statistiken haben wollt? Handball.net. Schon mal gehört? Da kriegt ihr wirklich alles, angefangen ganz oben bei der Bundesliga bis runter in die Kreisklasse und wieder zurück. Alles, was ihr sucht, findet ihr auf handball.net. Gibt es natürlich auch als App, könnt ihr euch aufs Handy oder Tablet draufhauen. Und am besten registriert ihr euch einfach dort. Da könnt ihr auch sagen, hier, den Verein hätte ich gern favorisiert oder eine ganze Liga. Dann bleibt ihr da immer up to date, findet Ergebnisse, Live-Ticker, Tabellen, Statistiken, ist wirklich alles gebündelt auf einer Seite. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, wenn die spielen, möchte ich aber bitte Bescheid bekommen, könnt ihr eine Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine Push-Nachricht, sobald euer ausgewähltes Team spielt. Und gibt auch noch so Sachen wie einen Routenplaner von Google Maps in die Halle, wenn ihr mal irgendwo vorbeischauen wollt. Also das ist echt Service pur und ihr könnt auch als Amateurvereine zum Beispiel sagen, hier, wir haben ein cooles Video, ein cooles Tor vielleicht oder eine coole Geschichte, könnt ihr von euch aus an handball.net senden und euch auf der Plattform so ein bisschen selber zeigen. Also das ist echt Handball pur, gibt's als App oder als Seite. Handball.net, schaut da gerne mal vorbei. Es ist jetzt bei dir natürlich ein bisschen ungewöhnlich, ne? Weil in der Regel, wenn wir eine deutsche Nationalspielerin haben, würde man sagen, ja, wo bist du denn so aufgewachsen in Deutschland und wie war das da so? Aber du bist ja in Belgien geboren. Das ist ja bei dir schon eine, sage ich mal, eine außergewöhnliche Geschichte, die wir gleich mal ein bisschen erklären müssen. Fangen wir vielleicht ganz vorne an. Du bist aber so in so eine absolute belgische Sportlerfamilie reingeboren, habe ich mir sagen
lassen. Ja. Schon.
Was wurde da so alles gemacht?
Von also je nachdem.
Geschwistern und Eltern. Und
was versteht man denn so unter einer absolut belgischen Sportlerin?
Ja, ach so, ja, also ich weiß nicht, also so wurde es mir gesagt, dass du auch Volleyball und Tennis gemacht hast und deine Schwestern spielen ja auch Handball und jetzt weiß ich es nicht, deine Eltern, die waren auch
Volleyball,
Sportler?
Ja.
Die Volleyball, waren beide Volleyballer?
Ja, und Tennis. Ja. Viel. Mein Papa war früher, glaube ich, sogar Turnen oder so, keine Ahnung. Also tatsächlich, wir haben alle vier viel ausprobiert, von Kinderturnen bis Ballett und Reiten und Handball, Basketball, Volleyball, Schwimmen, habe ich schon gesagt, so. Keine Ahnung, Tennis.
Oh, guck mal, jetzt guckt der Chef durch die Achselkrümmer.
Also,
da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir keinen Mist erzählen.
Ja. Oh, da ist hier Gummibärchen. Oi, Naschkatze. Nein, also tatsächlich, wir haben unglaublich viele Sportarten ausprobiert.
Ja. Naja, aber dann wissen wir doch jetzt, was eine richtige belgische Sportlerfamilie ist, oder?
Ja,
ist doch genau,
schon.
Was du gerade beschrieben hast.
Ja, schon. Ja, schon eigentlich. Also vor allem so, dass die Eltern einfach gesagt haben, probier. Und klar, wenn du was anfängst, machst du eine Saison und alles andere sehen wir dann. Handball, ja, habe ich dann irgendwann angefangen und dann die Geschwister mitgeschleppt und die haben auch bis jetzt nicht wieder aufgehört.
Ja. Du bist die Älteste von den...
Ich bin Nummer 2.
Ach, hast du vorhin gesagt, deine ältere Schwester, die ist auch Handballerin?
Nee, die reitet. Also die ist tatsächlich im Pferdesport unterwegs, hat mal zwischenzeitlich kurz Handball gespielt, auch eher so, ja, uns fehlt jemand, kannst mal kommen. Hat dann ein Spiel mitgespielt und schon mal Mitgliedschaft erworben, aber sonst,
Okay. Ja,
reiten und jetzt dieses Padel... Paddel?
Ja, das ist immer die Frage, wie es heißt. Ne? Paddel, ich glaube, jeder nennt es, Paddel, Padel, Padel, sagen, glaube ich, die Spanier, wo das ja ganz stark
Mischung
ist.
Mischung, ne? Squash-Tennis. Also ist sie jetzt unglaublich intensiv dabei, aber sonst die zwei Kleinen noch beim Handball. Klein. Die sind mittlerweile auch nicht klein, 98er-Jahren, 99er-Jahren, aber ja, die haben sich auch für Handball begeistern können.
Ja, und vor allem seid ihr körperlich alle verdammt groß, ne? Ich weiß nicht, ob deine Schwestern genauso groß sind wie du, aber du bist ja über 1,80.
Genau.
Gardemaß ist für eine Handballerin, ne?
Ja, 1,85 bin ich und ich glaube, also die anderen sind ein bisschen kleiner, aber Monia, also die Jüngste, die in Neckarsulm spielt, die müsste so 1,80 sein oder so. Und dann Arisia Nummer 3, 1,75, also nicht klein auf jeden Fall.
Okay. Ja, aber ihr seid, also das heißt, bei euch war in der Kindheit den ganzen Tag Sport angesagt oder hast du auch noch irgendwas anderes gemacht? Das klingt
Nein.
ja unglaublich. Ey.
Nein, wir haben eigentlich nichts anderes gemacht. Also wir sind von A nach B gefahren nach der Schule und haben geguckt, dass wir alles unterbringen und vielleicht 5 Minuten zu spät kamen, aber trotzdem dann schon Schwimmsachen angehabt haben und Turnschuhe dabei. Und ja, das war echt cool. Vor allem, weil es in Belgien nicht so einfach war. Da hatten wir ja Ganztagsschule, also mindestens bis 3:30. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und mittwochs aber immer nur halbtags. Und dadurch war halt vor allem der Mittwochnachmittag rappelvoll, weil da hat man ja viel Zeit, da muss ja viel reinpassen.
Ach so, das war jetzt gar nicht irgendwie montags Handball, dienstags Volleyball, sondern du musstest alles in den...
Ach doch, das gab's also, auch. Also gab's auch, aber nicht immer. Es gab auch mehrere Sachen an einem Tag. Also das war, da verstehe ich immer noch nicht, wie meine Eltern das geschafft haben. Dann irgendwann meine Mama war nur unterwegs, glaube ich, dann irgendwann mit Bus und Bahn und Fahrrad und wir haben es gemacht und wir haben es geliebt und ich würde es jederzeit wieder so machen.
Ja, aber was für geile Eltern auch, dass sie nicht, ganz viele kommen ja auf diesen Schwachsinnstrichter, erstmal muss man in die Schule und so. Ich würde immer sagen, die Kinder müssen erstmal zum Sport, oder?
Ja, vor allem in dem jungen Alter, wir waren nie, also ich zumindest, meine älteste Schwester und die mittlere, die sind einfach ultra schlau, also wirklich, die mussten kaum was machen und haben es in der Schule richtig hingekriegt, aber Nummer 2, also ich und Nummer 4 haben leider nicht so viel abgekriegt, also was heißt nicht so viel, wir sind nicht blöd oder nicht dumm, aber wir mussten halt hart arbeiten.
Ihr musstet und, was machen für die Schule, okay.
Ja, wir haben es trotzdem hingekriegt und da war einfach in dem Alter noch wichtig, okay, habt Spaß dran und seid vor allem viel in Bewegung und Hausaufgaben schaffen wir schon und irgendwie musst du keine einschreiben, sondern eine 3 oder eine 2 oder auch mal eine 4 ist auch völlig okay, aber unter der 4 sollte es halt nicht gehen und das haben wir auch immer geschafft, weil wir wussten, dass wir da auch viel für zurückkriegen, also.
Ja, Schule schaffen muss man schon irgendwie auch noch, ne? Das, nicht, dass das hier jetzt falsch rüberkommt, was ich da gesagt habe, aber so irgendwie durchkommen sollte man noch, aber es muss ja nicht jeder eine Eins vorne
haben. Aber man kann ja auch beides schaffen. Ja. Also.
Aber war das dann manchmal so, dass du, gab es dann nie bei deinen Eltern dieses Jahr, ey, wenn jetzt hier die Noten nicht passen, dann musst du mit dem Sport aber aufhören? Weil das machen ja ganz viele Eltern dann.
Also dadurch, dass ich ja irgendwann, als es dann wirklich kritisch wurde, schon in Mannschaftssportart betrieben habe, hat meine Mama das nie genutzt. Also sie hat halt gesagt, damit bestrafe ich nicht nur dich, sondern die ganze Mannschaft. Und das hat sie nicht übers Herz gekriegt. Meine große Schwester, die aber reitet und natürlich individuell unterwegs war, hat dann die Klatsche gekriegt.
Boah, das ist ja eigentlich voll unfair.
Ja, also, aber damit hat sie mich schon auch gekriegt, weil mit dieses, dann bestrafst du die Mannschaft auch, da habe ich halt schon auch gedacht, okay, jetzt muss ich dann nächstes Mal doch vielleicht ein bisschen ordentlicher die Hausaufgaben machen. Mhm. Und dadurch, ich bin ja mit 12 ins Internat und da hatte ich aber täglich 2 Stunden Hausaufgabenbetreuung. Mhm. 2 Stunden, egal ob Hausaufgaben oder nicht.
Ich wollte schon mal fragen, wer macht denn 2 Stunden Hausaufgaben?
Ja, das System ist halt ein bisschen anders. Da, in der Schule war es so, dass wir den Stoff, den wir in der Schule hatten, konnten wir am nächsten Tag sofort in eine Prüfung kriegen. Also in einem kleinen Test. Also alles, was wir nicht verstanden haben, hätte halt...
Musstest du am Nachmittag dir sozusagen...
Genau, nochmal angucken und verstehen. Und nicht nur lesen, sondern verstehen und wissen, wie es funktioniert. Okay. Und dadurch hat man halt die 2 Stunden schon ordentlich genutzt. Mhm. Weil in Mathe habe ich es vielleicht zwar gecheckt, aber nicht verstanden, habe ich es mir halt nochmal beigebracht. So, weil ich wusste, wenn am nächsten Tag, wenn ich da einen Test habe... Und ich verstehe es nicht, dann bin ich am Arsch.
Ja, krass, okay. Ja, gut, das ist, weil ich glaube, bei uns so Spontantests gab es ja auch so Echsen. Hieß das Echsen? Ich glaube.
Aber wenig. Aber
so krass am nächsten Tag, glaube ich auch. Nee, und vor allem, die haben auch irgendwie immer nur die Hälfte von den angekündigten Tests gezählt und so, ne?
Also.
Deswegen. Ja, krass. Und würdest du sagen, ich weiß nicht, hat dir dann Ganztagsschule, hat dich das eher genervt? Hättest du gerne noch mehr Freiraum für Sport gehabt oder war es sogar ganz gut für dich, so feste Bahnen zu haben sozusagen?
Also, bis ich 12 war, habe ich mir da überhaupt nie Gedanken gemacht. Es war halt Schule und danach kam die Freizeit und mit 12 bin ich dann ins Internat und da war halt das Training schon inklusiv. Also da bin ich vom Frühstück zum Training, zur Schule, zum Mittag zur Schule, zum Training, zur Hausaufgabenbetreuung und ins Bett eigentlich. So, das war mein Tag. Hatte dann am Tag mal eine Stunde abends von 20 bis 21 Uhr und dann musste ich halt auch schon in die Falle. Also das, das habe ich gelebt und geliebt und das war einfach genau richtig so. Viel Training, bisschen Schule zwischendurch wieder zum Training. Also man hat sich einfach den Tag gut gestartet.
Das, was du jetzt machst schon dein Leben lang sozusagen. Ja, so diesen auf Sport gebündelten
16 Jahre.
Krass, okay.
Ja.
Und du hast gesagt, mit 12 bist du aufs Internat. War das dann schon rein handballspezifisch? Also ging es da dann klar Richtung Handball oder war das immer noch mehr Sportarten?
Nee,
war dann Handball
pur. In der Klasse hatten wir mehrere Sportarten, also Golf, Leichtathletik und weiß ich nicht mehr, noch eine Sportart, aber da hatten wir bei uns in der Klasse keine. Und
Golf,
dann Handball.
Habe ich das gerade richtig verstanden?
Golf, ja.
Krass, okay.
Ja, das und hat, da sind wir halt in unserem Jahrgang nicht so viele gewesen für Handball, aber halt der Jahrgang drüber. Und dann haben wir halt auch mit den Eltern mittrainiert. Mhm. Und da war eigentlich ab dem Moment klar, es geht morgens in die Halle und jeden freien Zeitpunkt wird genutzt, noch mehr in die Halle zu gehen, ja. Mhm.
Und du bist dann 2 Jahre später nach Deutschland gegangen. Am krassesten finde ich, also mit 14, das ist ja erstmal, da ist man ja noch nicht so komplett ausgewachsen und weiß, wo man im Leben steht. Und du konntest noch nicht mal Deutsch.
Nein.
Das ist ja ultra krass. Das ist wie hast du dich das getraut, das zu machen?
Ja, also jetzt im Nachhinein denke ich auch, Xenia, was zur Hölle hast du dir dabei gedacht? Vor allem meine Mama, was zur Hölle hat sie sich dabei gedacht? Die, also sie hat zwar immer gesagt, wenn es nicht funktioniert, kommst du zurück und alles ist gut.
Ja,
was habe ich mir dabei gedacht? Wir waren im Trainingslager in Deutschland irgendwann, dann mit der Schule und haben da eine Woche trainiert. Ich glaube, es war eine Woche. Und mir hat so gut gefallen und ich hatte die Möglichkeit, da einen Platz im Internat zu kriegen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, probiere. Ich bin jetzt eh schon im Internat, dann kann ich auch weiter weggehen. Krass. Und in Deutschland ist die Perspektive, erfolgreich Handball zu spielen, ja, ein bisschen anders als in Belgien auf jeden Fall.
Ja.
Da hat meine Mama gesagt, probier's. probieren kannst du es und zurückkommen kannst du auch immer. Und dadurch, dass ich einfach alleine unterwegs war, ohne Familie, mit 20 Mädels im gleichen Alter im Internat und in der Schule direkt, ja, die gleiche Leistung bringen musste wie alle, also mit Tests und Co., ja, musste ich einfach schnell Deutsch lernen und ja, habe ich das auch gemacht.
Ja, aber wie schnell kann man denn dann, ich weiß nicht, konntest du es dann nach 3 Monaten oder was?
Nach einem Monat habe ich schon gecheckt, okay, ich verstehe unglaublich viel.
Ja.
Und dann hat eine Freundin, also damals kannte ich sie ja noch nicht so lange, aber jetzt immer noch eine gute Freundin von mir, irgendwas erzählt. Dann habe ich zugehört und habe gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Und dann auch auf Deutsch geantwortet und hat sie gesagt, ey, sie spricht und weil ich halt auch tatsächlich alles verstanden hatte, aber dadurch, dass man ja dann sehr intensiv zuhört, weil mit 14, ja, Englisch war auch noch nicht so gut,
ja,
dann habe ich einfach extrem viel zugehört und gut zugehört und auch versucht nachzufragen, auch wenn es manchmal mit Händen und Füßen war und dadurch halt einfach schnell gelernt und in der Schule haben sie mich dann so bei, ich nenne es jetzt nicht sinnlosen Fächern, aber so, naja, Fächer.
Oh, was ist denn so? Jetzt bin ich gespannt.
Ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt mal Philosophie oder so.
Ach so, ich hätte jetzt gesagt Mathe, aber.
Ja, nee, da bin ich nicht bei dir. Haben sie mich dann halt mal rausgeholt mit einer Mitschülerin und dann auch, also viel gesprochen und vor allem so die Basics habe ich dann gelernt und dadurch habe ich es dann schon nicht perfekt gelernt, aber ja, zumindest schnell gelernt, ja.
Aber, Entschuldigung, das müssen wir jetzt nochmal ausdiskutieren. Warum ist denn Mathe, also bis zur 6., 7. Klasse bin ich dabei, aber warum ist es danach bitte noch ein sinnvolles Fach?
Also, das ist nicht sinnvoll, das ist einfach nur das Fach, was meinen Notenschnitt hochgezogen hat.
Okay, ja gut, okay. Gut, okay, das verstehe ich
wieder. Also,
ein pragmatisch sinnvolles Fach für dich.
Für mich macht Mathe mehr Sinn als Chemie und Physik zum Beispiel.
Ach so, du meinst wirklich, wie sich's in sich Sinn macht, oder?
Ich verstehe es einfach besser. Deswegen, ob es Sinn macht oder nicht, je nachdem, welche Interessen man hat, ist es
verstehe.
Anders.
Jetzt habe ich dich verstanden.
Also,
weil ich glaube, da würden ja ganz viele Leute sagen, das ist doch so sinnlos, Mathe zu machen. Ja. Aber in sich ist Mathe natürlich sehr sinnvoll. Das muss sogar ich akzeptieren.
Es ist sehr schwierig, aber es gibt schon Fächer, die hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Aber
es gibt ja in Belgien auch eine ganz kleine deutsche Minderheit, ne? Aber mit der hattest du nie, also du hattest auch überhaupt keine Deutsch-Vorerfahrung oder so, ne? Nee, das war alles von null weg, ey, krass, dass das so geht.
Ich schütte hier den Kopf, aber ich muss ja sprechen. Nein, hatte ich nicht. Hatte ich nicht, nein.
Und hast du da irgendwie mal, also gab es mal so einen Moment, wo es knifflig war, ob du doch zurückgehst, oder hast du dich sehr schnell in Deutschland so eingelebt, dass klar war, bleibst du auch hier?
Nee, den Moment gab es nicht, dass ich zurück wollte. Also klar, so Heimweh und Familie, die ich dann jetzt schon 6 Wochen nicht gesehen hatte. Ganz am Anfang war es, was waren Bad Wedung, 500 Kilometer von zu Hause entfernt.
Ja.
Das war halt
so
ewig
bei Kassel
weit.
In der Nähe.
Ja, ne? Und vor allem für belgische Verhältnisse, wenn du eine Stunde fährst, bist gefühlt im Ausland. Das ist wirklich so.
Genau.
Also bist einmal durchs ganze Land gefahren. Das war für meine Eltern halt genauso. 5 Stunden nach Deutschland fahren ist wie Urlaub. Also da fährt man nicht für ein Wochenende hin.
Ja,
In Deutschland gab es aber keinen Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt wieder.
Ja.
Wirklich nicht. Den Moment gab es eher im Internat in Belgien, dass ich gesagt habe, ich will wieder nach Hause, ich bin zu weit weg, ich vermisse euch, ich hab 3 Geschwister, Mama, Papa, ich kenne es nicht, so einsam abends im Zimmer zu sein. Wir haben immer zu viert im Zimmer geschlafen und dann da in meinem eigenen Bett zu liegen und niemanden da zu haben, war schon komisch.
Ach krass, ihr habt so eine, nicht wundern, falls man Geschrei hinten hört, das ist, sind nicht wir, das ist irgendein Fotoshooting, was deine Kolleginnen machen. Ich glaube, die wissen schon, dass sie rumschreien. Oh Mann.
Ja.
Wie ist deine Verbindung bis heute zu deinen, ist ja, also ihr seid 4 Schwestern, dann logischerweise.
4 Mädels.
Hat dein Vater da jemals, hätte er sich einen Jungen gewünscht? Oder
ich habe mir einen Bruder gewünscht.
Du hast dir einen Bruder gewünscht.
Ja, ich wollte, früher war ich ziemlich hart und, ich bin immer noch hart, aber nein, da wollte ich immer einen Bruder zum Kämpfen. Und dann hatte ich noch eine Schwester und noch eine Schwester. Da habe ich gesagt, sag mal, hackt's eigentlich.
Die wollten nicht
aber
kämpfen mit dir.
Wir haben ordentlich gekämpft zu Hause. Das ist eindeutig zu viel vielleicht manchmal auch, aber mein armer Papa sagt immer jeder, aber ich glaube, er findet es nicht so schlimm. Er mag uns alle 4 sehr gerne und liebt uns und deswegen sicherlich nicht immer einfach gewesen, aber ich glaube, witzigerweise, die Julia Meidhof hat auch 3 Schwestern. Also es sind auch 4 Mädels.
Ach krass, okay. Ja. Vielleicht werden da dann auch die guten Handballerinnen raus, so, ne? Ja, ich weiß nicht, Mädels kämpfen ja auch ganz. Ich glaube sogar, dass das teilweise härter ist. Brauchst du ein Wasser, Lenny? unser stiller Gast hat irgendwie ein Räusperproblem. Oder Mädels kämpfen ja anders miteinander. Als Mädels mit Jungs jetzt? Ich weiß nicht.
So. Ich weiß es nicht. Also ich habe in der Schule schon auch mit den Jungs gekämpft. Also war es nicht. Ich habe mich da nicht hingestellt und gesagt, lass mich mal in Ruhe. Aber wenn die angefangen haben, dann... Das waren schon auch noch andere Zeiten. Man wurde, glaube ich, ein bisschen... Ich spreche jetzt, als ob ich 50 Jahre alt wäre, aber man wurde weniger überprüft, glaube ich. Da war auf dem Schulhof doch nicht diese Kontrolle, die es jetzt gibt oder so zum Beispiel.
Du meinst, da hat man die Kinder mehr regeln lassen?
Ja, so, ich glaube tatsächlich, dass es weniger pädagogische Maßnahmen gab von den Lehrern aus, sondern das hat man einfach selber gelernt.
Okay. Nein? Ja, das kann... Gute Frage. Müsste ich mal mit meinen Neffen und Nichten und so reden, ich habe auch das Gefühl, dass...
Also immer hast, dieses, jetzt kommt mal beide her, du machst das nicht mehr, du auch nicht, sprecht miteinander.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das so war.
Nein,
nicht. Ja. Wie ist das Verhältnis zu deinen Schwestern heute?
Sehr gut, immer noch.
Mit allen?
Ja. Zwischenzeitlich, klar, sicherlich so im pubertierenden Alter immer mal schwierig, so wie es halt ist, aber mit der Zeit haben wir das auf jeden Fall intensiviert und wir kennen uns alle so gut und Schwächen und Stärken und dadurch, verbindet das nochmal umso mehr. Kleine Schwester jetzt nur 40 Minuten entfernt, das gab's, glaube ich, noch nie in den letzten 16 Jahren. Also das ist umso schöner und die Zeit genießen wir dann auch öfter mal, wenn es nur zum Abendessen ist. Also ja.
Das ist ja Munja, von der du vorhin schon mal geredet hast, ne? Ja. Die hören wir jetzt auch.
Oh. Hi Simi, hier einmal die kleine Schwester. Und zwar bist du heute bei einem Podcast zu hören und ich habe die große Ehre bekommen, ein bisschen was von uns zu erzählen. Ich kann damit anfangen, dass ich sehr froh bin, dass ich dich Tag und Nacht immer anrufen kann, dass wir immer gegenseitig für uns da sind. Und ja, das macht uns einfach als Familie aus, unseren Zusammenhalt, und das macht das Leben deutlich angenehmer. Und ich bin auch sehr froh, dass ich sagen kann, dass mein Vorbild auch meine große Schwester ist. Und ich da sehr stolz drauf bin, was du bis jetzt schon alles erreicht hast. Und jetzt, wo wir auch nicht mehr ganz so weit auseinander wohnen, ist es auch sehr schön, dass wir doch ein bisschen ab und zu eine kleine WG haben. Hab dich ganz doll lieb, bleib so wie du bist.
Oh, das ist schon sehr süß. Oh. Also ich glaube, so eine Sprachnachricht würde ich von meinen Brüdern nicht kriegen, sage ich ganz ehrlich.
Ja, das ist, Und das Schöne ist, genau so ist es halt. Also das ist echt, sie ist schon noch die emotionalste von den dreien, aber... wir sind uns am ähnlichsten, sagen wir es so, aber die anderen zwei würden es... in eine andere Art und Weise ausdrücken, aber sie ist da sehr offen.
Okay, sie bringt es klarer auf den Punkt sozusagen.
Auf jeden Fall.
Ja, aber Mensch, das wäre jetzt manchmal, es gibt doch immer wieder diese Momente, wo es schön wäre, wenn das hier ein Podcast und kein Podcast wäre, weil eigentlich hätte man dein Gesicht gerade sehen müssen. Das hat dich schon sehr berührt.
Ja.
Ne? So kam das bei mir zumindest rüber.
Doch, das ist immer, Familie ist bei mir immer... emotional immer sehr schwierig, wenn man, also schwierig und schön gleichzeitig.
Ja. Also schwierig, wenn sie weg sind quasi?
Ich glaube, es ist meine größte Schwäche, die Familie. Also wenn man mich irgendwann angreifen will, dann bitte nicht, nicht darüber, aber das wäre am einfachsten, aber bitte nicht.
Nein, wir hier auf keinen Fall. Ja. Ich weiß nicht, auf welchem Level spielt sie denn? Du hast schon gesagt, Neckars Sportunion.
Erste Liga ist es jetzt auch. Ja.
Ist sie, sie ist ja, glaube ich, mit na, sag mal, Lucy Marie Kretschmer spielt doch auch.
Die hat jetzt nach Bensheim gewechselt.
Die ist gerade weggewechselt.
Die ist nach Bensheim, die spielt jetzt mit der Luisa Schulze zusammen.
Ah ja.
Ist also mit meiner kleinen Schwester, ist aber im Moment verletzt und die ist jetzt in der Reha, aber jetzt das erste Jahr in Neckarsulm.
Und denkbar, dass wir irgendwann, oder das weiß ich gar nicht, hat sie auch deutschen Pass?
Mittlerweile ja.
Ja.
Ja, hatte. Ja, nicht unbedingt für die Nationalmannschaft, glaube ich, aber hatte die Möglichkeit über die Ausbildung und dadurch, dass sie auch schon so lange in Deutschland ist, ja, auch den deutschen Pass zu bekommen. Und ja, da hat sie jetzt keinen Nachteil oder Vorteil. Also das ist, ja, fühlt sich auch ziemlich deutsch, glaube ich, mittlerweile. Ja.
Okay, okay. Also aber sie spielt nicht ganz so ambitioniert wie du. Du meinst, der Weg wäre weit in die Nationalmannschaft.
Doch, anders. Anders. Das ist genau so ein Beispiel, wo man sagen kann, schwierig 100% auf Handball zu gehen, wenn man noch gleichzeitig die Ausbildung und Schule und alles fertig machen muss. Ist dann halt nicht ganz so einfach, ja, wenn man einfach auch die Kräfte verteilen muss auf Schule, Studium, was auch immer und Handball.
Bei dir, du bist, jetzt suche ich gerade das Jahr, jetzt musst du mir kurz helfen, du bist 2013, glaube ich, mit 19, oder? Eingebürgert worden dann?
Ja, 2014.
14?
14,
also mit 20 dann?
Boah,
Stimmt das, gut, oder du bist ja 94er Jahrgang, ne?
2014? Oder, ja, 94er Jahrgang. Also ich habe noch eine Junioren-WM spielen können.
Mit, also mit den Deutschen dann quasi. Ja. Also die, genau, okay, die hast du, okay.
Ja. In Belgischen gibt es ja keine Nationalmannschaft.
Ja, ich wollte, stimmt, das wollte ich, oh gut, dass du sagst, das wollte ich noch fragen, auf welchem Niveau muss ich mir den belgischen Frauenhandball vorstellen?
Schwierig. Schwierig. Ja, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, also da fängt schon an, wenn man Spielerinnen einlädt, dass die hin, also Ab- und Anreise selber zahlen müssen. Die im Ausland spielen, kommen dann nicht, weil ja eigentlich normaler Ligabetrieb ist. Die Lehrgänge werden dann irgendwo mitten in der Saison gelegt, wo aber die Vereine im Ausland ja natürlich keine Nationalmannschaftspause haben. Also schwierig, auch glaube ich ein bisschen dadurch, dass ja der flämische Handballverband und der Verband aus Wallonien deutsche Teil ja nicht so ganz zusammenarbeiten. Also da gibt es halt schon Schwierigkeiten gefühlt mit diesem belgischen Handballverband. Ja. Also schwierig.
Ja. Krass, okay, das ist, oh Gott, ist das so ein richtiger, wobei das ist in Belgien, glaube ich, sehr speziell, ne? Wie diese Landesteile so ineinander greifen oder eben auch nicht.
Ja, sehr speziell. Also ich glaube, ich darf mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die Seite von Flandern fühlt sich schon eher so holländisch vielleicht, so sprachmäßig natürlich auch.
Ja,
Wallonien eher Richtung Frankreich so. Und dann, ja, der deutsche Teil ist ja auch so ein bisschen.
Der fühlt sich dann wahrscheinlich eher deutsch.
Ja,
ne?
Das ist halt schwierig, aber dadurch, dass es ja Belgien ist mit der Europäischen Union in Brüssel und keine Ahnung, ist es halt.
Eigentlich ne, der Ort, der für die krasseste Einheit steht, so auf dem ganzen Kontinent. Aber jetzt weiß ich gar nicht, bei dir, bist du französisch geprägt sozusagen?
Nein.
Oder du bist holländisch?
Holländisch.
Du gehörst eher zu dem Teil?
Ja.
Okay. Und hast du dann als Kind, hast du dann auch holländisch gesprochen? Oder was hast du gesprochen? Ja, okay.
Also das Flämisch.
Oder Flämisch. Ja, sorry.
Nein, aber das ist nur ein Dialekt wie Schweizer. Also gibt es Schweizerdeutsch offiziell?
Ja, wobei das hatte ich neulich auch mit Andi Schmid, das bezeichnen die schon verdammt nochmal als eigene Sprache. Ja, das ist
dann spreche ich Flämisch.
So, okay, genau, okay. Wobei, das ist ja dann, von da nach Deutsch zu kommen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen leichter als vom Französischen, ne?
Auf jeden Fall.
Die Franzosen haben es ja immer eher nicht so mit Fremdsprachen. Das gilt, glaube ich, für jede Fremdsprache. Genau, und jetzt waren wir, also du hast schon gesagt, deine Schwester haben wir gerade gehört, tolle Bindung, und die wohnt jetzt ganz in der Nähe. Wenn wir nochmal zurückspringen, so wie das bei dir weiterging, 1920 dann so eingebürgert worden, du hast aber schon mit 16 das erste Mal Handball-Bundesliga gespielt. Also bei dir hat sich das Talent schon sehr früh entfaltet, kann man das so sagen?
Ja, also ich hatte Glück, dass Blomberg mich, was heißt Glück, weiß man immer nicht, wie es sonst gelaufen wäre, aber dass ich dann in dem Jahr 2010 muss es gewesen sein, nach Blomberg gewechselt bin, eigentlich für die Jugend und für die dritte Liga, durfte aber die Vorbereitung bei den Frauen erste Bundesliga mitmachen. Hab dann die ganze Vorbereitung mitgemacht, gab es halt irgendwann Verletzte und dann bin ich da eigentlich mit so ein bisschen reingerutscht. Also das Pech andere war ein bisschen mein Glück. Ja. Aber es war eine mega Erfahrung, sehr früh. Ja, geil.
Und ist das dann so, wo man das Gefühl hatte, okay, da könnte mehr draus werden als so der Kindheitstraum und ich gehe jetzt mal ins Handballinternat? Wird einem das so früh schon bewusst?
Da schon eher als in dem Moment, wo ich nach Deutschland gegangen bin. So. Mit 16 war das schon, okay, jetzt mache ich mein Abitur und hoffe, dass es mit Handball gut funktioniert, muss aber beides irgendwie hinkriegen. Handball fast wichtiger in dem Moment als Schule, so gefühlt. Bundesliga, ja, das sagt man mal nicht eben ab, also muss ich beides echt hinkriegen. Hausaufgaben irgendwann, egal wie, ordentlich und aber Training für mich an erster Stelle, sollte ich wahrscheinlich auch nicht so laut sagen, aber
naja, hat ja alles gut funktioniert.
Ja, deswegen darf man es ja aussprechen. Ja. Nein, also es war wirklich, wirklich echt eine Mega-Zeit auch dort. Also,
In Blomberg kann man so sagen, da gibt es eine, mit der du noch eine ganz besondere Verbindung hast. Kann man das so sagen? Wer wäre das? Auf wen könnte ich hinaus wollen?
Ich sage jetzt Lisa Reyes.
Richtig, richtig. Weil du, obwohl das ja alles schon echt eine Zeit zurückliegt, ne? 2015 bist du nach Metz gegangen, nach Frankreich. Du bist die Patentante von ihrem Kind.
Ja.
Also ihr habt euch schon extrem angefreundet offensichtlich in der Zeit, wenn das so gehalten
ist. Die hat bei uns im Haus gewohnt. Also ich habe mit der Kim Land mittlerweile auch verheiratet. In der WG gewohnt und dann ist irgendwann die Lisa Reyes in unserem Haus eingezogen. Wir beide haben noch gesagt, ey, noch eine, wir hatten eigentlich keine Lust, noch eine Handballerin bei uns im Haus zu haben. Ja, und dann kam die Lisa und keine zwei Tage war sie da und es war schon, ja, wussten wir schon, okay, das wird was, das wird geil, ja, das hat gepasst.
Ich glaube, sie erzählt das so ähnlich und wirft uns dann noch eine Frage auf. Da bin ich sehr gespannt, was du da noch ergänzen kannst.
Gott. Hi Xenia, hier ist Lisa. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es wird hier, glaube ich, ausarten, wenn ich all die lustigen Geschichten erzählen würde. Aber da kannst du ja vielleicht dann auch weitermachen. Die Zeit in Blomberg werde ich auf jeden Fall nie vergessen, weil die war einfach überragend, die Zeit. Wir hatten so viel Spaß, wir haben so viel erlebt. Wir haben in einem Haus gewohnt und ich weiß noch, wo ich eingezogen bin, dass ihr euch gedacht habt, ach du Scheiße, jetzt zieht ja auch noch eine Spielerin ein. Und dann war es auch noch die Wohnung direkt gegenüber. Ja, irgendwann waren die Türen dann auch gar nicht mehr zu, sondern waren nur noch offen. Ja, und dann ist auch noch Alicia Stolle oben eingezogen. Das war natürlich auch noch das i-Tüpfelchen dann. Aber am meisten ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, dass wir nach Steinheim gefahren sind, um uns Essen zu holen. Ja, ich weiß nicht, ob du die Geschichte dann noch weiter ausführen möchtest. Es war auf jeden Fall super, super lustig und hat total viel Spaß gemacht. Ein bisschen Angst hatten wir auf jeden Fall, aber wir sind da heile wieder rausgekommen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich bald wiederzusehen und bis bald.
Es ist super geil zu sehen, wie du strahlst bei all diesen Sprachnachrichten. Das ist wirklich super krass. Und jetzt bin ich gespannt, was diese Steinheim, habe ich es richtig verstanden?
Ja, wir sind im Blomberg, gab es ein McDonald's. Und da mussten wir 15 Minuten fahren, was ja unmöglich war, als ich noch in der Schule war. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, Sonntagabend, ich glaube, es war Sonntagabend, nichts daheim. Ja, wir fahren zu McDonald's. Sind wir zu McDonald's gefahren. Gab es eine, gerade was das war, eine Schnellstraße, Bundesstraße, keine Ahnung. Ja. Hat uns irgendeiner überholt. Wir sind aber nicht zu schnell, nicht zu langsam gefahren, normal gefahren. Der hat uns dann ausgebremst. Direkt, sofort danach. Aber nicht auf von 100 auf 90 runter, sondern auf 40 runter. So, wir dahinter, wieder überholt. So, die beschleunigt, wieder auf 100. So, ganz creepy. So. Dann hat er natürlich Lisa ordentlich auf der Palme gebracht, weil die ist gefahren. Und dann hat er schon aus dem Fenster gestikuliert und war echt böse, der Fahrer, obwohl wir das ja also wirklich nicht verstanden haben, weil der hat uns ja ausgebremst und andersrum. Ja. Also ja, und dann wurde es irgendwann so wild, dass wir tatsächlich irgendwann richtig Angst gekriegt haben, abgefahren sind, nicht zu eigentlich zu McDonald's wollten, auf diesem Parkplatz, der uns aber also beim Abbiegen noch richtig spät hinterher ist, also fast eigentlich schon an der Ausfahrt vorbei. So, wir beide, ach du Scheiße, mit unserem kleinen Volkswagen ab, diese kleine Knutschkugel, wirklich so ein fettes Auto, ey, wir wussten nicht wohin, das war so geil. Also eigentlich war es nicht lustig, aber dann sind wir da halt ewig herumgefahren, irgendwo abgebogen, nochmal abgebogen, auf dem Parkplatz gefahren, wie dumm man auch sein muss, dass wir auf dem Parkplatz fahren, weil da kommst du ja nicht mehr weg. Ja, das ist ja eingezäunt, dann diesen Parkplatz zumindest. Oh, dann haben wir gedacht, scheiße, was machen wir jetzt, steigen wir aus? Wir haben uns dann in irgendeine Ecke gestellt, ja erstmal gehofft, dass dieser Mensch nicht auf die Idee kommt, auf diesen Parkplatz zu fahren, weil wir wussten ja überhaupt nicht, was der von uns will. Wissen wir auch immer noch nicht. Und dann irgendwann, okay, ja, standen wir da kurz. Okay, jetzt geht's weiter, steigen wir wieder ein, weil wir hatten uns ja natürlich, so dumm wie wir sind, ausgestiegen, irgendwo versteckt und dann wieder eingestiegen. Und in dem Moment, wo wir ins Auto einsteigen, kommt dieser Mensch auf diesen Parkplatz gefahren. Wir weg, da waren so ein, wie heißt denn das, so ein Busch. Bei der Ausfahrt, wir halt da reingefahren, von diesem Parkplatz runter. Und dann, dieser war ja eh schon panisch. Und dann sind wir ewig weit gefahren, nach Detmold. Also wir waren in Steinheim und sind nach Detmold oder nach Lemgo gefahren? Nach Detmold sind wir gefahren.
Okay.
Haben uns dann in unser Stammrestaurant gesetzt, haben dort gegessen, haben 2 Stunden gewartet und sind dann wieder heimgefahren.
Hä, aber ihr wisst bis heute wir nicht, was mit dem...
Wir wissen bis heute nicht, warum dieser Mensch uns so ausgebremst und verfolgt hat. Boah, klar, krass, diese Gestikulierung ging hin und her, aber das ging ja nicht von uns aus.
Ja,
und dann,
Boah, krass.
Wir wissen es nicht. Und
aber
deswegen.
Wieso, aber ich würde doch da nie, keine Ahnung, gut, ich war in so einer Situation nicht, aber ich würde doch nie aus dem Auto allein rausgehen.
Also, ja, wir waren ja zu zweit. Dann haben wir gedacht, ja, was soll. Also, wenn der kommt und wir steigen aus, dann wohnen wir halt hier. Haben uns halt irgendwo. Ja, das war einfach dumm jetzt im Nachhinein. Eigentlich im Auto bleiben, weiterfahren.
So.
Keine Ahnung, irgendwo Tankstelle anhalten oder so, Hilfe holen, fertig.
Ja, genau.
Ja, wir waren halt einfach zu,
ja, ich glaub,
zu jung, zu naiv, zu panisch.
Ja, das sagt sich dann immer im Nachhinein. Aber, okay, krass. Ja. Oh Mann.
Kein McDonald's, kein McFlurry. Sollte nicht so sein.
Oh, aber das hast du dir ab und an mal gegönnt in der Zeit.
So als, also ich glaube, wenn ich in der Zeit, in den 5 Jahren... Ah, ich habe nicht auf McDonald's gegessen, muss ich ehrlich sagen.
Nee.
Aber McFlurry schon geil. Auf Eis, da kann man mich schon immer überzeugen mit dem Eis.
Sehr geil, da bist du die zweite in Folge. Letzte Folge war Christoph Schindler hier und der ist in Gummersbach, wurde uns von seinem Trainer verraten, auch häufiger mal bei McDonald's, genau deswegen.
Ja, also jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber es ist schon echt...
Kann man sich das leisten als Profi-Handballerin? Also ich meine jetzt im Sinne von merkst oder wobei du schon... Ja, nein, ich sehe es dir schon an,
das ist wirklich kein Problem. Also, aber, willst du mir was sagen?
Nein, ich meine das eher im Sinne von merkst du dann beim nächsten Training, boah, scheiße, das hätte ich mal lieber nicht gegessen oder verbrennst du eh so viel, weil du die ganze Zeit so am Trainieren bist, dass es scheißegal ist?
Nein, ich glaube, also wir verbrennen da genug. Ich glaube, wir fühlen alle als Leistungssportler, wann unser Körper... was brauche oder nicht brauche. Also wenn ich jetzt jeden Abend da die ganze Box Eis zu Hause leer löffle, das wäre nicht so gut, aber so ein
Es gibt ja Sportler, die sind inzwischen so hardcore, die sagen jedes Gramm Zucker weg und gar nichts. Und also ich könnte das auch, wie man mir ansieht, ich könnte das logischerweise nicht, aber es scheint ja solche Leute zu geben.
Ne, ich kann es nicht. Also ich kann schon diszipliniert sein, was Essen angeht, aber nicht immer.
Ja.
Es kann auch ganz nach hinten losgehen. Eine offene Chipstüte zum Beispiel wird nicht wieder in den Schrank gelegt. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, auch? Das geht
die
nicht.
Die werden ja dann labbrig, ne?
So was will verstehe ich auch nicht. Machen. Also.
Oh Mann, wir müssen leider so langsam zum Ende kommen, weil du ja schon demnächst deinen nächsten Termin hast. Noch ganz kurz so, inzwischen gehst du echt auf die 100 Länderspiele für Deutschland zu. Du hast schon gesagt, du hast dann eine Junioren-WM dann noch spielen können und so. Ich weiß gar nicht, hast du dem jemals, ich stelle es mir ja trotzdem hart vor, so sein altes Land hinter sich zu lassen so ein bisschen und was Neues anzunehmen, jemals bereut oder fühlst du dich als Deutscher auch komplett inzwischen oder wie viel Flämisches ist noch in dir?
also diesem Podcast darf meine Oma nie hören, wenn ich sage, ich fühle mich schon deutsch. Das, da wird die mit dem Kochlöffel kommen und mir einen rüberhauen und sagen, du bist aber nicht deutsch. Also mein Blut ist schon belgisch, das ist schon klar, aber handballerisch fühle ich mich sehr deutsch. Also eigentlich nur deutsch. Ich habe die 2 Jahre in Belgien viel gelernt, handballerisch, aber nicht so viel wie in Deutschland. Also das war schon nochmal ein Sprung, wo ich sage, okay, das, was ich jetzt kann, ist einfach, was ich hier gelernt habe. Also ja. Das ist schon, ja, deswegen sehr, sehr deutsch.
Ja. Und jetzt sind es dann ja auch bald, nächstes Jahr die WM wäre dein 10-Jahres-Jubiläum, ne? 2013 hast du deine erste WM gespielt, was mit Belgien logischerweise 13? Niemals möglich gewesen 13? Wäre.
Ja, dann habe ich aber meinen Pass. Ich weiß nicht, wann ich meinen Pass gekriegt
habe. Oder noch mal, wir vorhin schon ich so, bin, ne? Ich habe so oft. Ich hoffe, ich habe jetzt. Aber unsere so Rechercheure, die sind in der Regel brillant. Also ich glaube dann mal, dass 2013 das Jahr war.
Ich hatte vorhin die Frage, wie viele EMs oder WMs ich schon gespielt habe. Ich kann das nicht beantworten.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Das ist halt auch dieser Effekt, ne? Wenn es jedes Jahr ist, sind es irgendwann einfach viele.
Ja, und das hört sich so kitschig an, aber ich schaue eher noch so, was kommt denn noch? Also das ist so, weiß ich nicht.
Oh, aber sag mal, was kommt denn noch?
Ja, jetzt erstmal EM. erstmal EM jetzt mit der Nationalmannschaft zumindest.
So, in 3 Jahren wäre da ja so eine zu Hause, ne? Das ist wahrscheinlich noch ganz spannend.
Ja, und dann 24 wäre sowas in Frankreich, Paris, so. Da Gegend wäre eigentlich sehr attraktiv, also wäre ich auch dabei, wenn es so weit kommt. Also,
also Olympia natürlich, wer den Wink noch nicht verstanden hat. Ja, also müsst ihr da, ich kenne immer das Prozedere gar nicht, da müsstet, qualifiziert man sich über entweder
Europameisterschaft.
Ja, klar, aber ich meinte jetzt, wie viel da muss man dort werden?
Also
nur der es gewinnt.
Erster. Also für alle, die es nicht sehen, das Bild wäre jetzt überragend. Hier tanzen 2 Mädels an der Scheibe und machen irgendeinen Quatsch.
Ich weiß auch nicht,
ich weiß nicht, was ich mal sagen will.
Irgendwas will sie dem
ein Herz. Finger. Ein Herz für Johanna Stockschlede. Ja, okay.
War eine liebevolle Geste.
Was? Okay, gut. Naja. Nein, also
gegen Europameister oder sonst gibt es, also WM ja wahrscheinlich auch, oder? Genau. Der Weltmeister mutmaßlich wäre auch dabei, und die ist ja 23.
Unter den ersten 7, 8? Ja. Unter den ersten 7 ist sicherer.
Ja.
Aber das, der Talk wird uns das hier sicherlich nochmal erklären, was wir denn machen müssen, und am einfachsten wäre es, wenn wir Europameister werden.
Ja, also einfach würde ich das jetzt nicht nennen,
aber die Olympia-Quali,
wissen, dass man dabei ist, könntet ihr jetzt schon im November Fakten schaffen quasi.
Aber wird schwer.
Du hast noch einen spannenden Schritt gemacht, noch ganz kurz zu, du warst 5 Jahre, haben wir vorhin schon mal kurz drüber geredet, in Metz 2015 bis 20. Das ist ja schon eine lange Zeit. Du hast da 4-mal die Meisterschaft gewonnen, du hast ein Champions League Final vorgespielt, du hast einen MVP-Titel in Frankreich gewonnen. Also das muss ja auch eine unfassbare Zeit gewesen sein. Wie prägend war dieser Ausflug nach Frankreich, oder warum bist du dann doch mal weg aus Deutschland 2015?
Weg aus Deutschland. Also ich war bis jetzt immer so, dass ich die Vereine einfach auf den Zettel geschrieben habe. Vor- und Nachteile so ein bisschen und mein Bauchgefühl dazu. Unabhängig von Land oder Sprache oder was auch immer. Ja. Und ja, da war Metz eigentlich vorne mit dabei, und dadurch, dass mein Bauchgefühl das auch bestätigt hatte, komischerweise kann dann dieser Zettel sagen, was er will. Der wird dann irgendwie nicht mehr so ganz beachtet, wenn man Bauchgefühl entschieden hat.
Der Zettel hilft jetzt zu einem Bauchgefühl und dann entscheidet das Bauchgefühl.
Ja, ich glaube, das Bauchgefühl ist vorher da, aber dieser Zettel muss halt für die fürs Gewissen sein. Und da hatte ich einfach ein unglaublich gutes Gefühl. Die Sprache oder das neue Land hat mich auch gar nicht abgeschreckt. Es war zwar so ein bisschen, jetzt gerade deutschen Pass und schon haut sie ab so, aber für mich war es einfach wichtig, und ich habe da einen neuen Input gebraucht. War dann sehr im ersten Jahr schwierig, neues Land, neue Kultur, neuer Verein, das ist ja immer so ein bisschen auch eine Findungsphase. Im zweiten Jahr war es dann überraschend gut, und dann habe ich auch 5 Jahre keinen Grund gesehen zu wechseln, wenn ich da glücklich bin und auch zufrieden gespielt habe und einfach mich auch extrem weiterentwickelt habe. Nicht unbedingt nur als Spielerin, sondern auch als Mensch. Mhm. Ja, und dann ruckzuck waren die 5 Jahre schon wieder rum. Ja.
Krass ist im Rückblick so. Ja. 5 Jahre ist schon im Sportlerleben eine unfassbar lange Zeit, aber das ist cool. Spricht ja dafür, dass es das Richtige war, wenn du sagst, es ging so schnell rum. Und dann 2020 Bietigheim war dann doch wie nach Hause kommen nach Deutschland? Oder warum hat es sich da hingezogen?
Ja, ein bisschen schon. Also ich war verletzt in der Saison und da war es ja eben ein bisschen schwierig, dann einen Verein zu finden oder zumindest einen Trainer zu finden, der dir sagt, egal wie, wie du zurückkommst mit der Schulter, ich brauche dich und ich will dich unbedingt haben. Und dieses Gefühl, da trotzdem, trotz Verletzung noch gewollt zu sein, weil wir sind da in der Hinsicht eigentlich, böse gesagt, nur ein Produkt. Also man will es nicht hören, aber ab dem Moment, dass wir nicht mehr das bringen, wofür wir eigentlich bezahlt werden, ganz, ganz hart ausgedrückt, werden wir einfach nicht mehr gebraucht. So. Und da hat Bietigheim einfach ganz, ganz klar signalisiert, egal was mit deiner Schulter ist, wir wollen nicht unbedingt und wir sind der festen Überzeugung, dass du auch wieder zurückkommst und stark zurückkommst. Und ja, der Markus Gaugisch, der dann als Trainer schon feststand, hat dann auch natürlich mit der Abwehr überzeugt und da kriegt man mich schon sehr schnell, wenn man sagt, ich möchte eine geile Abwehr spielen und das ist für mich unglaublich wichtig und dadurch war das dann in dem Fall für mich der perfekte Verein und dass es dann in Deutschland ist und in der Nähe von in dem Fall jetzt mein Freund, war einfach ein riesen Pluspunkt, aber jetzt nicht ausschlaggebend. Mhm. Ja.
Cool, das hatten wir schon ganz am Anfang diesem Podcast mal, dass du ganz gerne mal zupackst in der Abwehr. Abschließend noch, ich weiß, die Zielsetzung steht noch nicht. Ein letztes Mal muss ich jetzt noch fragen, wie viel da werdet ihr bei der EM?
Oh.
Ja, sorry.
Ist deine Zeit nicht um?
Gleich, aber die Zeit haben wir noch.
Oh, wie viel da werden wir bei der EM? Wir kommen auf jeden Fall. Auf jeden Fall darf ich nicht sagen. Wir kommen unter den ersten 8, sage ich. Das ist echt schwer. Ja, die Antwort würde ich dir gerne zwischen 8 und 1.
1 ist schon noch ein Unterschied, ne?
Ich weiß.
Aber gut, wir haben schon.
Ja, einen. Schwierig. Ja,
gut, dann nehme ich die Mitte. Jetzt entscheide ich zwischen 4 oder 5.
Nee, 3.
3?
Entweder 3 oder 5.
Ja, 4 ist scheiße.
Mit Niederlage aus dem Turnier gehen ist irgendwie bitter.
Okay.
Aber 3 oder 5 wäre schon sehr gut. Cool. 1 nehme ich auch, aber schwierig.
Dann wäre auch Olympia geritzt.
Ja.
Ich danke dir sehr. Stell dir noch ganz kurz die obligatorische Frage. Wen sollten wir mal einladen in diesen Podcast? Hast du eine Gastempfehlung?
Oh Gott.
Das fragen wir hier immer ganz zum Schluss.
Oh, das ist sehr schwierig. Darauf war ich jetzt nicht ganz vorbereitet. Wen solltet ihr unbedingt mal einladen? Vielleicht eine Spielerin aus der Bundesliga, die auch tatsächlich dieses Arbeiten noch hat. Das wäre mal interessant, glaube ich, auch mal da so eine Erfahrung zu hören, wie die Doppelbelastung einfach da noch aussieht im Frauenbereich.
Und hast du wen konkret, der gut spricht im Kopf oder lassen wir es so offen?
Ich überlege mal und dann komme ich nochmal. Dann zeige ich dir nochmal Bescheid. Gut,
das schreibst du mir dann oder sagst es mir hinten raus.
Aber sowas
wäre spannend zu hören. Ey, ich danke dir sehr. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die EM. Ich werde mir das angucken und wenn es nicht Platz 3 oder Platz 5 wird, habe ich einen Grund zu meckern. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ich bin immer pur supportive. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns gerne, lasst uns Feedbacks und ein Like da und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.